Ich habe hier also schon erwähnt, 6 Punkte. Seine Liebe ist heilig, war 1. 2. Seine Liebe ist wohlwollend, 3. Seine Liebe ist großzügig, 4. Seine Liebe ist nicht kalt, 5. Seine Liebe freut sich, 6. Seine Liebe ist aktiv. Hier ein schönes Zitat. Die Quelle der Liebe ist Gottes Natur selbst. Die Qualität der Liebe besteht darin, dass sie bedingungslos ist. Das Ziel der Liebe ist, das Beste für den Geliebten zu suchen. Der Beweis der Liebe ist die Tat. Der Umfang der Liebe ist das Opfer Jesu Christi. Von Gary Inrig. Gut, wir kommen zum nächsten Punkt. Hier habe ich noch etwa 6 Punkte. Das wäre dann 7. Seine Liebe ist unbeeinflusst und unverdient. Also, das ist wichtig für uns. Gott liebt seine Geschöpfe nicht deshalb, weil sie irgendwie was Besonderes sich ausgezeichnet haben oder irgendwie was Besonderes vollbracht haben oder sonstig. Nicht deshalb liebt er seine Geschöpfe. Er hat auch Israel nicht deshalb geliebt, weil es ein besonderes Volk wäre. Nein, Gott sagt, nicht darum, weil ihr zahlreicher wäret als alle Völker, hat der Herr Lust an euch, zu euch hingehabt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil Jahwe euch liebt. Deshalb hat er euch erwählt. Einfach aus freien Stücken hat er Abraham erwählt. Es war seine freie Entscheidung. Er wollte in Abraham ein großes Volk sich wählen, das dann sein Mittelsvolk werden sollte, um alle Völker zu erreichen. Das war ja das Ziel. Durch Israel sollten alle Völker gesegnet werden. Und durch den Nachkommen Abrahams und die Nachkommenschaft Abrahams und vor allem durch den einen Nachkommen Abrahams sollte die ganze Welt gesegnet werden. Der eine Nachkomme Abrahams ist dann der Messias. So steht es aber nicht, so steht es nicht in der Bibel. Er hat ihn einfach erwählt, so, aus freien Stücken. Wenn Gott die Gläubigen erwählt, es heißt ja auch im Epheserbrief, dass Gott die Gläubigen vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dann hat er sie nicht einfach so erwählt wie den Abraham. Das ist ein Unterschied. Denn in Epheser 1, Vers 4 steht ein Wörtchen, das oft vergessen, zwei Wörtchen, die oft vergessen werden in diesem Zusammenhang, gerade von Calvinisten. Auch der gesegnete Spurgeon hat sich hier getäuscht. Leider. Aber das heißt, das nimmt ja jetzt nichts weg. Er bleibt ein gesegneter Mann, aber er hat sich trotzdem getäuscht. Jeder Mensch täuscht sich irgendwo. Und Epheser 1, Vers 4 steht nämlich, in ihm hat er uns erwählt. In ihm. In Christus. Außerhalb von Christus wird niemand erwählt. Einfach so. Das heißt, dass Gott die Gläubigen in Christus gesehen hat und in Christus waren sie ihm Erwählte und Geliebte und Geschätzte. Und deshalb sie waren ihm so wertvoll, in Christus. Aber dass sie in Christus hineinkommen, dass jeder in Christus hineinkommt, das ist eine Frage der Verantwortung des Menschen. Das wäre eine Lösung gewesen für Spurgeon. Spurgeon sagte, der Mensch, der steht vor dem Tor, da steht drauf, bekehre dich heute. Die Verantwortung des Menschen. Und dann geht der Mensch durch das Tor durch und bekehrt sich und dann dreht er sich um und dann steht auf der Rückseite vom Tor, du bist erwählt von Ewigkeit. Das war seine Ansicht, aber sie stimmt nicht. Hätte er gesagt, in Christus bist du erwählt, weil Gott dich in Christus gesehen hat, ja dann schon. Dann stimmt es natürlich. Aber wie jemand in Christus hineinkommt, das ist die Verantwortung des Menschen. Und wie weit da Gott den freien Willen des Menschen vergewaltigt oder nicht vergewaltigt, das steht nicht so in der Bibel. Die Bibel aber fordert den Menschen auf, dass er Buße tut. Und wenn sie ihn auffordert, dass er Buße tut, dann heißt es, und wenn sie ihn auffordert, dass er liebt, dass er Gott lieben soll, dann spricht die Bibel den freien Willen des Menschen an. Es muss bleiben. Wir können nicht den freien Willen des Menschen ganz durchstreichen. Es geht nicht, bitte.
Hat Jesus denn weil ihn Wilhelm Paulus nicht ziemlich krass angesprochen.
Nämlich?
Und er den blind gemacht hat.
Ja. Gott hat auch krasse Wege, das stimmt. Gott hat oft gewaltige, Gott ruft oft gewisse Leute sehr laut. Aber das heißt noch nicht Vergewaltigung. Auch beim Paulus nicht. Auch nicht. Der mich von meiner Mutterleibe an erwählt hat, heißt es. Aber er erwählt, um ihm zu dienen. Warum er ihn erwählt, wie soll ich sagen? Erwählung heißt nicht Bestimmung, das ist wichtig. Erwählung heißt nicht Bestimmung. Warum einer erwählt und geliebt war, steht oft nicht direkt in der Bibel, aber wir wissen, warum ein Mensch für Gott ein Geliebter wird. Letztlich nur in Christus. Das durchsuchst du jetzt im Epheser 1, Vers 4. Das heißt, vorherbestimmt zur Bekehrung ist absolut undenkbar. Das lehrt die Bibel nicht, dass ein Mensch vorherbestimmt wird zur Bekehrung. Es wird vorherbestimmt, dass der Bekehrte ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes werden soll. Dass der Bekehrte nicht ein Knecht werden soll, nicht ein Engel werden soll. Das schon. Das heißt, Gott bestimmt nicht, wer sich bekehrt, das bestimmt er nicht vorher. Aber Gott bestimmt vorher, dass wenn sich einer bekehrt, dass der dann dem Ebenbilde des Sohnes gleichförmig gestaltet werden soll. Das bestimmt Gott vorher. Gott hat vorher bestimmt, dass die, die sich bekehren, dass sie mit ihm den Himmel verbringen dürfen. Er hätte ja auch was anderes machen können. Dass sie seine Kinder werden dürfen. Das hat er vorher bestimmt. Er hat nicht vorher bestimmt, dass einfach der wird sich bekehren, der wird sich nicht bekehren, der wird sich bekehren, der nicht. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Da gibt es gar keine Stelle. Und wenn man dann sagt, ja, wo steht das? All die Stellen, die von Vorherbestimmung sprechen, sprechen genau von dem, dass Gott den, der sich bekehrt hat, für etwas Bestimmtes vorherbestimmt hat. Auch den Paulus. Nicht die Bekehrung des Paulus war vorherbestimmt, sondern dass er, wenn er sich bekehrt hat, dann ein besonderer Diener, ein besonderes Rüstzeug Gottes werden soll, durch den Gewaltiges geschehen soll. Das schon, das hat Gott vorherbestimmt. Aber nicht die Bekehrung hat er vorher bestimmt. Die Bekehrung hat er vorher gewusst. Und aufgrund des Vorherwissens kann Gott auch was vorher bestimmen. Aufgrund Vorherwissens. Aber das schaltet nicht aus, dass Paulus selber sich bekehren musste. Und dass Gott um den Paulus geworben hat. Das ist schwierig für uns, aber Vorherwissen ist was anderes als Vorherbestimmen. Gott wusste um Judas, dass Judas ihn verraten wird. Dass Judas den Herrn Jesus verraten wird. Das wusste er. Aber das heißt nicht, dass Judas von vornherein bestimmt war für die Hölle. Das ist ein ganz verkehrtes Denken. Ja.
Aber es gibt doch die Stelle, dass Gott manche Böse zur Ehre und andere zur Unehre.
Ja. Ja, die, schauen wir das kurz an, nicht lange, aber ganz kurz, wenn ich da trotzdem drauf eingehe. Römer 9. Vers 19. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu den Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus derselben Masse das Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Gott hat das Recht zu machen, was er will. Das wird hier ausgesagt. Gott ist souverän und hat das Recht, wie ein Töpfer, aus seinen Gefäßen zu machen. Das eine gebraucht er für das und das eine gebraucht er für jenes. Das eine ist ein Gefäß zur Ehre, das wird nur verwendet, wenn hohe Gäste kommen. Und das andere ist ein Nachttopf oder sonst etwas, das wird für andere Dinge verwendet. Das liegt in der Sache des Schöpfers, was er so verwendet. Ja. Das ist klar. Das ist die Souveränität Gottes. Und jetzt Vers 22. Wenn aber Gott, obwohl er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und so weiter und so weiter. Da steht jetzt, dass Gott seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollte, an Gefäßen wie dem Pharao, das ist ja der Bezug hier, der, mit dem er sehr, die hat er mit vieler Langmut getragen, und er war in so ein Gefäß des Zornes, das zum Verderben zubereitet war. Es steht nicht da, dass Gott den Pharao zum Verderben zubereitet hat. Bitte genau aufpassen. Es steht nicht da, dass Gott sagt hat, so Pharao, dich mache ich jetzt zu einem Gefäß des Verderbens. Er war zubereitet als ein Gefäß des Verderbens, nicht von Gott. Weil der Mensch einen freien Willen hat, der Pharao, das lesen wir ja auch, der Pharao hat sich selber zubereitet, er hat sich Gericht aufgeladen, jeden Tag mehr von diesen Tagen, wo der Mose zu ihm kam, hat er sich mehr Gericht auf sich geladen. Auch Römer 2 steht das. Was häufest du dir selbst Zorn auf den Tag des Zorns? Also der Mensch häuft sich durch seine Schuld, bereitet er sich ein Verderben zu. Wenn er sich nicht bekehrt, ist vorbei. Aber Gott wirbt um ihn, trägt ihn mit Langmut, lange Zeit, mit Geduld, als Gefäß, das immer noch für den Zorn zubereitet ist, aber er trägt ihn noch, er will auch, dass er sich bekehrt, er tut es aber nicht, dann sagt Gott, okay, dann weise ich an dir meine Macht. Dann verwende ich dich als einen, an dem ich meine Macht erweise. Es ist nicht die Aussage hier, dass Gott einen Menschen für die Hölle zubereitet hat. Bitte.
Wobei gerade beim Pharao ist ja interessant, da gibt es immer wieder, einmal heißt es, Gott verstockte ihn, und manchmal steht nur, er verstockte sein Herz. Das heißt, auch Gott gibt ja immer wieder Zeiten der Verstockung.
Nein, beim Pharao ist es so, wenn man genau liest, es ist fünfmal, dass das Pharao sein Herz verhärtete. Ich habe die Arbeit im Computer drinnen. Im Hebräischen bin ich durchgegangen. Es ist fünfmal, dass Pharao sein Herz verhärtete. Am Anfang, ganz am Anfang, sagt Gott, wird eine Zusammenfassung gemacht. Da ist davon die Rede, dass Gott dem Pharao verhärten wird. Das steht. Aber wann geschieht denn das? Nicht ab dem ersten Mal. Wenn wir dann die Geschichte durchgehen, sehen wir, dass es ab dem fünften Mal dann passiert, dass Gott sein Herz verhärten wird. Aber vorher steht, er verhärtete sein Herz. Wir können die Stellen dann durchgehen, wenn du möchtest. Und das heißt, Gott hat das Recht. Vers 2, Vers 18, so denn, wen er will, begnadet er, und wen er will, verhärtet er. Er begnadet, wen er will. Und jetzt müssen wir gleich weiterfragen, und wen will er begnaden? Ja, die Bibel sagt uns ganz klar, wen er begnaden will. Da ist eine Bedingung. Er will den begnaden, der reumütig ist, der sich auf die Gnade Gottes, der dem Verben Gottes nicht widersteht, der nicht rebelliert gegen das Verben Gottes. Den wird er dann auch begnadigen. Und verhärten wird er den, der widersteht, bis zum Schluss. Wie oft, das weiß ich natürlich nicht. Aber Gott weiß jetzt dann den Schluss und sagt so, jetzt habe ich so oft um dich geworben, jetzt ist Schluss. Und dann gehen viele Stellen der Schrift, die vorher unklar sind, dann geht das auf. Das sind dann nicht, wie viele sagen, zwei Parallelen, die man nie zusammenkriegen kann, die Verantwortung des Menschen und die Erwählung Gottes. Das ist nicht wahr. Das sind nicht zwei sich widersprechende Lehren, die sich bis in Ewigkeit widersprechen werden und in der Ewigkeit irgendwann einmal sich zurückblickend auflösen werden. Das ist nur ein Trick, aber das ist nicht der Fall. Ja, aber ich muss jetzt da weitermachen. Seine Liebe ist unbeeinflusst und unverdient. Niemand hat diese Liebe verdient. Achtens, seine Liebe ist ewig und unendlich, und zwar in beiden Richtungen ewig. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Jeremia 31, Vers 3, mit ewig zurück sozusagen, per Vorauswissen. Er wusste uns ja schon, er kannte uns schon, er hatte schon eine Beziehung mit uns. Bevor wir existierten, hatte Gott schon eine Beziehung mit mir. Warum? Ja, weil er in seinem Wissen schon wusste, der Thomas, der wird einmal existieren. Er wusste alles voraus. Und wenn er was voraus weiß, dann kann er sich auch schon an etwas freuen. Und mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Und die Liebe in die andere Richtung, in die andere Richtung der Ewigkeit, ebenfalls. Diese Liebe ist unendlich. Und zwar gemeint natürlich für die Seinen. Ja? Die Liebe ist nicht unendlich für Satan. Das ist klar. Auch nicht für andere Diener Satans, die sich verhärten. Das würde zur Allversöhnungslehre führen. Wenn man sagt, die Liebe Gottes ist zu allen Geschöpfen und bleibt bei allen Geschöpfen unendlich. Das heißt, irgendwann einmal werden sie alle sich bekehren. Nein, soweit nicht. Das lernen wir gleich dann noch bei der Gnade. Die Gnade kennt Grenzen. Die Gnade ist nicht ohne Grenzen. Die Grenze der Gnade ist, wo der Mensch sich verhärtet. Dort stirbt er ohne Gnade und ohne Erbarmen. Hebräer 10, Vers 26. Ohne Erbarmen, sagt Gott. Also es gibt ein Ende von Erbarmen. Das will ich nur gesagt haben. Achtens. Das war achtens. Seine Liebe ist unendlich und ewig. Neuntens. Seine Liebe ist unveränderlich. Sie ist unveränderlich. Sie ist immer gleich. Sie ist nicht wechselhaft. Sie kann nicht ausgelöscht werden. In Hohelied heißt es, stark wie der Tod ist die Liebe, sodass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen können. Hohelied 9, Vers 6 bis 7. Das ist von der Liebe Gottes die Rede, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Liebe Gottes, oder vielleicht auch auf die Liebe unter Menschen, das weiß ich nicht, aber hier ist davon die Rede, dass die Liebe an sich etwas hier eine unveränderliche Liebe ist. Ich denke, es bezieht sich auf die Liebe Gottes. Und weil diese Liebe niemand auslöschen kann, deshalb sind die Gläubigen sicher. Römer 8, Vers 35 bis 39. Gläubige sind sicher, weil Gott sie mit unveränderlicher Liebe liebt. Diese Liebe hört nicht auf. Nicht so, dass Gott sich denkt, so als habe ich dich so viele Jahre geliebt, ich habe mich jetzt anders entschieden. Nichts kann die Gläubigen von der Liebe Gottes trennen. Römer 8, Vers 35 bis 39. Bitte? Ja, nein? Nichts. Achtens, neuntens, zehntens. Seine Liebe ist souverän. Er liebt, wen er will. Wen will er lieben? Er wirbt um jeden Menschen. In dem Sinn liebt er sowieso jeden. Und die sich bekehren, die liebt er in einem anderen Sinn, in einem weiteren, tieferen Sinn. Ich liebe, die mich lieben und die mich früher suchen mich. Interessant, oder? Ich liebe, die mich lieben. Das ist hier dann die besondere Liebe der Gläubigen. Wenn jemand mich liebt, wird er meine Worte halten und ich werde ihn lieben. Johannes 14, Vers 21. Hier ist eine Bedingung, die ist also wenn, dass man auf das Wort eingeht, das Wort hält. Ist dann die besondere Liebe für die Gläubigen. Wo sind wir schon? Elftens. Aber seine Liebe ist auch verletzbar. Gottes Liebe ist verletzbar. Oder Gott in seiner Liebe ist verletzbar. Beides. Das heißt, ich nehme das Beispiel von der Ehefrau, von der Ehe überhaupt. Es gibt Menschen, denen gebührt es in besonderem Maße, dass ich sie liebe. Zum Beispiel meine Ehefrau. Es gibt Menschen, für die gebührt es sich, dass ich sie zu lieben habe. Und wen, glaubt ihr, kann ich am meisten verletzen von allen Menschen auf der Welt? Ich kann meine Frau am meisten verletzen, weil ich ihr am meisten Liebe schuldig bin. Als Ehemann, weil es die engste Beziehung ist zwischen Menschen, kann ich diese Beziehung am meisten, kann ich hier am meisten Schmerzen zufügen. Indem ich diese Liebe verweigere, indem ich das ausnütze oder irgendwie. Ich kann das verletzen. Und wenn wir das jetzt auf Gott anwenden, es gibt jemanden, dem meine Liebe am meisten gebührt, noch mehr als meiner Ehefrau. Deshalb kann ich Gott am meisten verletzen, indem ich ihm diese Liebe versage oder ihm ins Gesicht schlage, sozusagen. Das ist, vielleicht verstehen wir jetzt, warum es eine Hölle gibt. Das ist die größte Verletzung, die man Gott zutun kann, ist, wenn man ihm seine Liebe verwirft. Sein Werben verwirft und seine Liebe, ihn einfach rebelliert gegen seine Liebe. Und weil das die höchste, größte Sünde ist, deshalb die größte Strafe. Das größte, wobei die Hölle gleichzeitig auch eine Folge, eine natürliche Folge ist. Wenn ich Gott nicht haben will, dann will ich ihn gar nicht haben. Wenn ich ihn nicht haben will, dann, und dann komme ich drauf, was ich hätte von ihm, dann ist das was Furchtbares für mich. Und wenn ich dann feststelle, ich habe es verpasst und ich kann nicht zurück, dann ist das das Schrecklichste für einen Menschen. Das ist Hölle. Gott ist der, der am meisten verletzbar ist, denn ihm gebührt am meisten von meiner Liebe. Wenn ich ihm nicht die ihm von mir gebührende Liebe entgegenbringe, verletze ich ihn so sehr, wie ich keinen Menschen verletzen kann. Welch eine Sünde! Wie schrecklich ist die Sünde überhaupt? Ja. Letzter Punkt. Seine Liebe ruft nach Gegenliebe. Obwohl wir schon gelernt haben, dass Gott uns nicht bräuchte, der braucht uns nicht, der hätte uns nicht nötig, obwohl das so ist, hat er sich doch entschieden, dass er unsere Liebe haben will. Und er hat sich so entschieden, dass er nicht befriedigt ist, wenn wir ihm diese Liebe nicht geben. Ja. Er hat sich einfach so entschieden, das war seine Sache. Obwohl er frei ist, hat er in diesem Sinne sein Herz auf immer mit uns verbunden.
Ich finde es etwas problematisch, Thomas, wenn du sagst, vielleicht verstehen wir jetzt, worum es eine Wille gibt. Also ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also die Wille gibt es nicht, weil wir Gott nicht lieben.
Nein, das habe ich nicht gemeint. Nein,
ja, eben, aber er wirkt uns auch nicht, weil er jetzt verletzt ist oder so. Im
ja, stimmt.
Das könnte, glaube ich, falsche Gedanken entgegen.
Ja, das meinte ich nicht. Natürlich, hier kommen mehrere Sachen zusammen. Das eine ist, dass Gottes Heiligkeit es ausschließt, dass ein Mensch, der die Erlösung nicht annimmt, bei Gott sein kann. Dann auch der Mensch will das nicht, er wollte diesen Gott nicht, er hasst Gott, die Menschen in der Hölle hassen Gott, zutiefst. Und es kommt auch Gottes Gerechtigkeit, Sünde muss ja bestraft werden, wenn das Erlösungsopfer nicht angenommen wird, muss ja Sünde bestraft werden. Sünde selber ist eine Verletzung der Heiligkeit Gottes, eine ewige Verletzung. Von daher ist auch eine ewige Strafe nötig. Ja, nice, hast schon recht. Jetzt noch zum Schluss etwas über die Gnade und die Barmherzigkeit. Also diese Liebe äußert sich in Gnade und in Barmherzigkeit. Das sind zwei Äußerungen der Liebe, wobei, was ist der Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Weiß das jemand? Kann das jemand sagen? Was ist Gnade und was ist Barmherzigkeit? Oder was ist Erbarmen? Wenn
Schuld vorliegt und nicht Schuld eingefordert wird. Barmherzigkeit ist, wenn man jemanden sieht, der es notwendig hat, was man ihm nimmt.
Genau. Gnade hat zu tun mit Schuld. Da ist jemand schuldiger und dem wird Schuld erlassen. Das ist Gnade. Und Barmherzigkeit hat zu tun mit Hilflosigkeit. Da ist jemand hilfloser und ich helfe ihm. Bitte?
Auch mit Folgen der Schuld.
Dass er hilflos ist, also als Folge der Schuld. Aha, ja. Gnade ist Gottes unverdiente Liebe zum Schuldigen. Seine unverdiente Gunst. Da möchte ich nicht, ja, vielleicht ein paar Dinge zur Gnade. Seine Gnade ist souverän. 2. Mose 33, Vers 19. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Wiederum das Gleiche wie vorher. 2. Mose 33, Vers 19, auch in Römer 9 zitiert. Gott schuldet es seinen Geschöpfen nicht, ihnen gnädig zu sein. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so, dass einer sagen könnte, aber Gott, mir musst du doch gnädig sein, du bist doch... Nein, der schuldet niemandem Gnade. Gnade ist ja an sich schon etwas, dass man jemandem etwas schenkt. Das kann man nicht einfordern. Ja, aber mir musst du Gnade geben. Gnade ist unmöglich einzufordern. Man kann Gnade nur erflehen, aber nicht einfordern. Er schuldet es seinen Geschöpfen nicht, ihnen gnädig zu sein. Er hat keine Verpflichtung in dieser Hinsicht. Und wenn er sich entschieden hat, trotzdem gnädig zu sein, dann ist es, weil er so ist, wie er ist. Dann ist es seine Liebe und seine Gnade, sein Wesen. Aber nicht einfach seine Verpflichtung. Nein. Und wem will er gnädig sein? Haben wir schon gehabt. Er will dem gnädig sein, der die Gnade Gottes annimmt. Das hat er sich entschieden. Ist ja eigentlich sehr einfach. Es ist nicht so schwer, dass Gott nur dem gnädig sein will, der die Gnade annimmt. Natürlich, wenn jemand die Gnade nicht annimmt, was soll ich dann machen? Soll ich ihn umbringen oder soll ich ihn würgen? Du musst jetzt die Gnade annehmen. Gott vergewaltigt niemanden, die Gnade anzunehmen. Das ist nicht so. Weiter, seine Gnade ist umsonst. Sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, Römer 3, Vers 24. Gnade und Werke, die schließen sich aus gegenseitig. Also wenn es durch Gnade ist, dann ist es nicht durch Werke. Römer 11, Vers 6. Diese Gnade ist ewig. Das heißt, der hat von Ewigkeit her sich entschlossen, gnädig zu sein, dem Sünder. Gott hat von Ewigkeit her diesen Vorsatz gefasst, ich will gnädig sein. Das war nicht etwas, was irgendwann einmal später, wo Gott sich später entschieden hatte. Das war von Ewigkeit her sein Wesen. Das steht in 2. Timotheus 1, Vers 9. Dort heißt es, der uns rettete mit einem heiligen Ruf rief, gemäß seinem eigenen Vorsatz. Das Rufen geschah, weil er gnädig war. Der uns rettete mit einem heiligen Ruf rief, nach seinem eigenen Vorsatz und gemäß der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Damals war es schon klar, in Christus Jesus wird die Gnade gegeben. In Christus Jesus. Dass Gott den Menschen einlädt, zu ihm zu kommen, ist Gnade. Das ist das Erste. Zweitens, dass Jesus Christus stirbt für uns, ist Gnade. Müsste er gar nicht. Drittens, dass Gott uns ruft persönlich jetzt, komm. Die Gelegenheit gibt, dem Einzelnen die Gelegenheit gibt, dass er sich bekehren kann, ist Gnade. Das ist alles Gnade. Das Einzige, was der Mensch tun muss, ist diese Gnade persönlich in Anspruch nehmen. Das ist nicht ein Werk des Menschen, dass man die Gnade in Anspruch nimmt. Mir hat jemand gesagt, das ist Werksgerechtigkeit, wenn jemand die Gnade annehmen muss. Das ist nicht Werksgerechtigkeit, die Gnade anzunehmen. Das ist das, was Gott von den Menschen verlangt, fordert. Und die Gnade ist ewig in die Zeiten, in die Zukunft hinein, ist die Gnade ewig. Und zwar für wen ist sie ewig? Da müssen wir vorsichtig sein. Die Gnade ist ewig für den, der sie angenommen hat. Epheser 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Weltzeiten den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns zur Schau stelle. In Christus Jesus. In alle Ewigkeit will Gott an uns, den Gläubigen, die Gnade zur Schau stellen. Das hat nichts zu tun mit Allversöhnung. Nur das betrifft nur die, die sie angenommen haben. Es betrifft nicht alle Menschen, dass Gott. Ja, mir hat einer gesagt, ja, aber vielleicht ist es doch so mit der Allversöhnung, dass dann doch alle gerettet werden, weil ja Gott sowieso wegen der Gnade Gottes, weil Gott sowieso gnädig ist. Er ist ja allen gnädig. Er ist allen gnädig und ruft sie. Er ist allen gnädig und gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu bekehren. Aber das heißt nicht, dass nach dem Tode dann auch noch die Möglichkeit besteht und Gott so lange wartet, bis dann alle schlussendlich dann auch der Teufel bekehrt sind. Nein, da ist das Ende der Gnade. Das ist Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das sind Bedingungen, oder? Die ihn fürchten. Das war die Gnade und zum Schluss die Barmherzigkeit, damit schließe ich. Seine Liebe äußert sich in Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Gottes Liebe zu den Schwachen, zu den Notleidenden. egal warum sie jetzt Not leiden, als Folge der Sünde oder was auch immer. Aber das ist seine Barmherzigkeit, indem er seine Güte, indem er sich herabneigt zu diesen Geschöpfen. Sein Mitleid, er zeigt Mitleid, er fühlt sich hinein und dann handelt er. Es ist nicht nur so, dass er Mitleid hat und denkt sich, oh, der Arme, wäre schön, wenn man ihm helfen könnte. Sein Mitleid heißt dann auch, dass er was tut. Sein Erbarmen, sein Herabneigen. Eine ganz schöne Stelle dazu, Jakobus 5, Vers 11. Wisset, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Voll Herzlichkeit und Barmherzigkeit. Jakobus 5, Vers 11. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Hier sieht man es. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn. Wenn es zum Zorn geht, dann lässt er lange auf sich warten. Er lässt den Menschen lange Geduld. Aber er kommt einmal zum Zorn, wenn der Mensch nicht Buße tut. Aber groß an Gnade. Psalm 103, Vers 9. Seine Erbarmen ist jeden Morgen neu. Wer das Erbarmen annimmt, wer das über seinem Volk gegenüber, das ist hier der Zusammenhang, Klagelieder 3, Vers 22 und 23, sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Das bezieht sich auf sein Volk, das er richtet, er hat sein Volk gezüchtigt, aber denkt dran, er wird sein Volk sich wieder erbarmen. Sind da Fragen oder Ergänzungen vielleicht? Was heißt? Und das fragst du jetzt auch? Die Engel haben keine Möglichkeit, sich zu bekehren. Keiner der gefallenen Engel kann sich wieder bekehren. Kein Dämon kann sich bekehren. Man fragt sich, warum. Weil es in der Sichtbarkeit, meinst du? Sichtbar sich Gott.
Nein, ich denke, dass der Engel ja individuell geschaffen wurde und nicht durch Fortpflanzung zu entstanden ist.
Aha.
Von daher hat er schon eine persönliche Entscheidung getroffen, als er sich auf der anderen Seite gestellt hat. Wir sind im Paket von Adam. Wir haben noch die Möglichkeit zur Entscheidung.
So das ist interessant. Das ist interessant. Das ist ein interessanter Gedanke. Wir sind aber Adams Nachkommen und werden geboren mit dem Hang zur Sünde. Nicht, dass uns das entschuldigt, aber es gibt etwas in uns, das drängt uns zur Sünde hin. Und sobald wir das erste Mal nachgeben, sind wir Schuldner. Sobald wir das erste Mal sündigen, sind wir schuldig.
Sind in Sünde geboren.
Ja, in Sünde geboren heißt aber nicht, dass wir schon schuldig waren. Mit der Geburt sind wir noch nicht schuldig.
Nicht mit der Geburt, nicht, aber wir haben die Folge der Sünde.
Genau.
Schon im Prinzip durch die Umstände. Ja. Wenn ich daran denke, in welchen oder in was für Ländern manche Menschen geboren werden. Ja.
Sünde ist das Gesetz, das Prinzip, der Hang zur Sünde. Das Prinzip in uns, das uns zur Sünde, zum Sündigen drängt. Die Sünde ist im Fleisch, seit Adam, Sündenfall. Ist die Sünde im Fleisch. Vorher nicht. Der Adam hatte keine Sünde im Fleisch. Adam hatte keinen Anhaltspunkt, dass er von sich aus sündigen würde. Er hat keinen Hang zur Sünde. Adam wurde von außen versucht. Wir werden von beider Seiten, zuerst mal von innen, vielleicht auch dann von außen versucht.
Aber wenn du recht hast, glaube ich, würde das bedeuten, dass Adam und Eva verloren sind. Weil wenn du das, welche Maßstab ansetzen würdest, weil sie sind ja auch als Persönlichkeit geschaffen.
Sind sie errettet, weißt du das?
Nein, ich weiß es nicht, ich stelle es nur fest.
Ja, okay.
Ja, halt, aber Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben und nicht für die Sünden der Engel.
Außerdem, was heißt das? Was willst du sagen?
Also ein Engel kann nicht durch seine Sünde abgewaschen bekommen durch Jesu Blut, weil Jesu für die Sünde der Menschen gestorben ist.
Ja, gut.
Also, ja.
Und ein Adam und eine Eva haben ja schon die Verheißung bekommen, dass ein Nachkomme der Eva den Teufel, der Schlange, den Kopf zertreten wird. Und von daher können sie, ohne dass sie den Namen Jesus gekannt haben, aber im Prinzip Vergebung bekommen haben, wie die aus dem Alten Bund auch.
Ja, also die Bibel sagt uns nicht alles. Ihr merkt, da muss man dann rätseln. Es ist ganz schön schwierig. In der Ewigkeit wird uns diese Frage wahrscheinlich schon beantwortet werden, warum die Engel nicht Buße tun können. Vielleicht ist das, was der Klaus gesagt hat, die Lösung, dass die Engel ganz bewusst selber, jeder Einzelne, sich ganz klar entschieden gegen Gott gewendet hat, dass die Engel nicht verführt wurden und dass die Engel nicht Nachkommen Adams sind mit einem Hang zur Sünde. Ich weiß es nicht. Das könnte sein, dass das eine Lösung ist. Aber wir müssen nicht alle Fragen beantworten. Wir müssen ja ein paar Fragen aufbewahren, die wir dann noch haben, wenn wir in die Ewigkeit gehen.
Ja, aber Gott hat doch in der Schöpfung, das hast du doch heute Vormittag auch schon gesagt, oder gestern Abend, dass er in der Schöpfung schon Unterschiede gemacht hat. Engel als Diener Gottes und, ich sage mal, Stimmt. Gut, dem Menschen als Gegenüber. Mit Leib und Seele. Mit einem Wesen, das, mit dem er kommunizieren will, während die Engel zu dienen haben. Punkt.
Stimmt, der Mensch ist zu höheren Berufen als die Engel. Das ist interessant. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass das Zuhören schwieriger ist als das Reden. Vor allem, es war ein Thema, ein sehr großes Thema, und man bräuchte mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Aber wie gesagt, ihr könnt die Manuskripte haben. Viel oder ein Teil davon habe ich aus diesem Buch genommen, aber die meisten Zitate habe ich nicht vorgelesen, die ich da aufgeschrieben hatte. Und auch Gedanken habe ich von dem Buch von Herbert Janssen, und dann hatte ich noch von einem gewissen Gene Gibson noch ein paar Gedanken und andere Sachen. Ich habe auch anderes gesammelt, vor Jahren habe ich mal gesammelt. Über das Wesen Gottes habe ich einmal so Lektionen hergestellt, etwa 7 oder 8 Lektionen. Und davon habe ich auch noch so viel wieder verwendet. Aber wie gesagt, es ist uferlos, denn man kann sehr viele Stellen in der Bibel zusammensuchen und man merkt, es gibt immer wieder mehr und immer mehr. Es ist ein Thema, womit man wahrscheinlich nie fertig wird, über das Wesen Gottes zu sammeln und zu schreiben, zu sprechen. Möge der Herr uns helfen, dass wir ihn besser erkennen. Und ich möchte das auch als Gebetsanliegen, dass wir füreinander beten, dass wir wirklich wachsen in der Erkenntnis von Gott, weil es so große Auswirkungen hat auf unser Leben. Wollen wir noch beten zum Abschluss? Geliebter Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade, dass wir Kinder sein dürfen von dir, für dein Werben und für deine wunderbaren Ratschlüsse überhaupt, Herr, dass wir dich mehr kennenlernen dürfen. Du sagst, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und wen ihn der Vater offenbaren will. Und du hast, das war dein Wille, dein Wunsch, uns den Sohn zu offenbaren. Uns zu zeigen, wer er ist, wer du bist selber. Und wir danken dir, Herr, dass wir wachsen dürfen in der Erkenntnis Jesu Christi. Wir bitten dich von ganzem Herzen, lass uns erkennen, wer du bist, wie wunderbar du bist, wie heilig du bist, wie liebevoll du bist, wie groß du bist, Herr. Lass uns staunen, wie Kinder, die etwas erkennen von ihrem Vater oder von anderen Dingen. Herr, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, so voller Freude, dass du uns an deiner Freude Anteil gibst. Amen.